Wir setzen unsere Betrachtung des ersten Samuel-Buches fort. Wir nähern uns dem Ende des ersten Samuel-Buches und betrachten heute die Kapitel 29 und 30, denn wir sehen, Kapitel 29 ist nur sehr kurz. Deswegen werden wir beide Kapitel zusammen betrachten. Die generelle Der Fluss der Geschichte, der Erzählung in diesen beiden Kapiteln passt sehr gut zusammen, deswegen betrachten wir beides. Wir betrachten 1. Samuel Kapitel 29 bis zum Ende von Kapitel 30. Hört nun die Worte des einzig wahren lebendigen Gottes. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Aphek. Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn, und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm: Lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen dieser Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen: Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig, und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis: Was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden, seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? Und Achis antwortete und sprach zu David: Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Achimeles: Bring mir doch das Ephod her. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm: Jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin, samt den 600 Mann, die bei ihm waren. und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann. Und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst, denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Wem gehörst du und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Keretiter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen. So führte er ihn hinab, und siehe, sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten, wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie, von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her, und sie sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kamen, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer Belials, unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Da sprach David: Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an, und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Als aber David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und sprach: Seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen in Bethel und denen in Ramoth im Negev und denen in Jatir und denen in Aurea und denen in Sipmoth und denen in Estemoa und denen in Rachal und denen in den Städten der Jerachmelita und denen in den Städten der Keniter und denen in Horma und denen in Bochashan und denen in Attach und denen in Hebron und an allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Das ist Gottes Wort. Wir betrachten noch einmal kurz, wo wir uns im Text eigentlich befinden. Wir sind am Ende oder nahe am Ende von Sauls Leben. Wir haben gesehen, wie Sauls Königtum zum Ende kommt. Und David wird nun hervortreten als neuer König. Und David weist uns in vielerlei Hinsicht auf Christus hin. David hat große Not erlebt. Er ist völlig abhängig von Gott und sucht den Herrn. Und David bekommt seine Kraft durch seine Hingabe an den Herrn, seinen Gott. Ganz anders als Saul, der ein Medium aufgesucht hat, eine Hexe, um Stärke zu finden und nicht die Stärke in Gott gesucht hat. Was wir heute betrachten, ist dieses große Segen der Vorsehung Gottes in 1. Samuel 29. Der kurze Katechismus fragt, was sind die Werke der Vorsehung, die Werke Gottes der Vorsehung? Es ist ein heiliger, weiser und kraftvolles Bewahren und Lenken aller Dinge seiner Geschöpfe und aller ihrer Handlungen. Die Vorsehung ist tatsächlich eine wunderbare Sache. Es ist die Gewissheit, dass Gott unter Kontrolle, alles unter Kontrolle hat. Alle Leben und alle Dinge, die geschehen, alles vom Größten bis zum Kleinsten, soweit wir es als sündige Geschöpfe gar nicht könnten. Und wir machen dauernd dauernd Fehler und er lenkt doch alles trotz und durch diese Fehler. Wenn ihr euch erinnert, David war ein Verworfener, ein Vogelfreier in seinem eigenen Land und hat Zuflucht gesucht bei den Philistern, bei den Feinden Israels. Er war beim König Achis und wollte dort sein eigenes Leben schützen. Wenn ihr euch an 1. Samuel 28, 1 bis 2 erinnert. Es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David, du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und meine Männer. Da sprach David zu Achis, wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David, darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit. Es ist quasi ironisch. David ist so ein Vogelfreier in Israel, so ein Verstoßener, dass er keine Sicherheit in seinem eigenen Volk findet, sondern sie bei den Feinden findet. Die er eigentlich zerstören wollte, oder die er später zerstören will, Jahre später. Er schließt einen Bund oder schließt Freundschaft mit Achis und die Fürsten der Philister sagen hier nun im Kapitel 29, das ist doch David, das ist der große Held von Israel. Verstehst du, Achis, wer hier unter deinem Volk sich bewegt? Er wird uns doch niederschlagen, er wird uns verraten. In Vers 5 sagen sie, dieses Lied, das gesungen wurde in Israel, Saul hat seine Tausenden erschlagen, David aber seine Zehntausende. David war also ein weitaus erfolgreicherer Militärstratege als Saul. Und selbst die Philister wussten, wer David war. Und selbst Achis erkennt diese Wahrheit, aber durch Gottes Vorsehung hat er David doch erlaubt, unter seinen Schutz zu kommen, um beschützt zu sein. Und er sagt in Vers 9, sagt sogar, sieht Davids Wohlverhalten, als wie er Salz und Licht war in diesen Heiden. Er sagt in Vers 9, ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist, wie ein Engel Gottes. Also, obwohl David David hat einen sehr großen Einfluss auf das Leben von Achis genommen. Sollte das nicht auch unsere Haltung sein, wenn wir in die Welt hinausgehen? Wenn wir zurückblicken auf unser Leben, sehen wir die verschiedenen Weisen, wie Gott uns gelenkt hat in seiner Vorsehung, dich hinzubringen an den Ort, wo du jetzt bist, dich dort hinzustellen, wo du jetzt sitzt, auch heute hier, in diesem Moment. Gott hat das gelenkt und er hat uns geformt, wie ein Töpfer sein Gefäß, sein wunderschönes Gefäß bildet. Und Gott hat uns an die Stellen gesetzt, wo wir jetzt sind, damit wir unsere Liebe zu Gott auch erweisen, um Salz und Licht zu sein und die Güte Gottes zu verkünden. Ob du ein Soldat bist, dich ins Militär gesetzt hat, oder ob du ein Ehemann bist oder eine Ehefrau, eine Familie hast, dort Dienst, du sollst der Repräsentant Christi in der Familie sein. Wenn du ein Ingenieur bist oder ein medizinischer Mitarbeiter, du sollst Salz und Licht sein für sein Königreich. Und wir haben wirklich dieses große Privileg, oder? Dass wir zurückblicken können. Gott hat in allen Aspekten unseres Lebens gewirkt. Unsere Leben sind nicht einfach bedeutungslos. Wir sind nicht ein Haufen von Molekülen, die durch das All schwirren, wie es weltliche Institutionen uns oft glauben lassen wollen, sondern wir haben einen Zweck. Was ist unser größtes Ziel? Es ist, Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihn zu erfreuen. Wir sind dazu geschaffen, um Gott anzubeten und ihn zu ehren. Wir haben Bedeutung und einen Zweck im Leben. Und das ist ein so großer Segen der Vorsehung, dass, obwohl wir vielleicht auch mit Freunden Freundschaft schließen, dass Gott uns doch bewahrt und uns bei sich hält. Und zweitens sehen wir auch das Finden von Stärke in 1. Samuel 30, Vers 6. Wir sind an dem Punkt, wo David nun die Gemeinschaft mit Achis verlassen hat und zurückgeht zu seiner Heimatstadt Ziklag. Das ist ein sehr kurzer Fußmarsch, als würden wir vielleicht nach Heilbronn nach Böblingen, also 80 bis 100 Kilometer. Also es ist kein kurzer Weg, sondern es ist ein nicht ungefährlicher, ordentlicher Fußweg. Und in 1. Samuel 27, Vers 6, da haben wir gesehen, wie er von Achis diese Stadt Ziklag bekommen hat. Da gab ihm Achis an jenem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen Judas bis zu diesem Tag. Also David reist zurück zu seinem Heimatland. Er kann keinen Zufluss bei den Philistern finden, deswegen geht er jetzt wieder in seine Heimatstadt. Aber wie wir im Text sehen, die Amalekiter haben den Vorteil ausgenutzt, dass David nicht da war, und haben die Stadt zerstört. Sie haben alle, die dort in der Stadt waren, gefangen genommen, allen Besitz geraubt, alle, die dort gelebt haben. Auch Davids Frauen und Kinder. Davids Frauen. Ich denke, wir können verstehen, wie die Leute da reagiert haben. Sie haben erst geweint, bis sie nicht mehr weinen können. Und David ist ein Fremdling, er ist ein Hinausgestoßener, er ist nach Hause. Und jetzt ist seine Heimat zerstört. All sein Besitz ist weg, seine Frauen sind weg, die sind alle weg, alle Knechte, alle Frauen, alle Kinder. Und wir als Christen erkennen manchmal nicht, dass es okay ist zu weinen. Es ist okay, uns selbst zu genehmigen, dass wir die Ungerechtigkeit der Welt auch empfinden. Wie wir es heute Morgen auch gelesen haben, die Schöpfung stöhnt und wartet auf die Erlösung in Römer 8, die Erlösung in Christus. Wir warten immer noch für diese völlige Erlösung. Wir sehnen uns nach der Heimat. Wir weinen und trauern, weil wir wissen, dass diese gegenwärtige Welt nicht so ist, wie es sein sollte. Wir fühlen das und unser Trauern ist die Sprache des Leidens. Es ist keine Sünde zu trauern, es ist keine Sünde, das zu empfinden. Oft müssen wir das empfinden. Wir zeigen damit, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass wir rufen können, wie der Psalmist im Psalm 77, 2: Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Oder Psalm 86, 14 bis 15. Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich, und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Oder der Ruf, den Jesus am Kreuz ausrief: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern von mir? Mein Gott, des Tages rufe ich, aber du antwortest nicht, und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Das ist die natürliche Haltung als Kinder Gottes, dass wir rufen zum Vater, wenn wir Not haben. Und wie David zu dem Herrn rief, rufen auch wir zu unserem Gott, wenn wir Schwierigkeiten begegnen, wenn wir Ungerechtigkeiten begegnen, wenn wir Verfolgung erleben aller Art. Nicht nur trauert David über das, was in seinem Heimatort passiert ist, sondern auch die Reaktion der Leute. Sie waren bereit, David zu steinigen, ihn zu töten, wegen dem, was passiert ist. Und Davids Not war nicht nur wegen dem, was in Ziklag passiert ist, sondern die Reaktion seines eigenen Volkes. Und wir sehen das auch in unserem eigenen Leben als Leiter in verschiedenen Aspekten. Eltern, wie oft bekommt ihr Verfolgung, weil ihr eure Kinder erzieht, in einer gottgemäßen Weise? Ihr zieht sie auf in einer von der Kultur verschiedenen Weise. Und sorgt euch um das ganze Kind, Leib, Seele und Geist. Leiter erdulden oft Not, stellvertretend für die ihnen anvertrauten. Und du kannst vielleicht sehen, wohin das geht, ist das nicht wahr? Über unseren Herrn. Trifft es nicht auf unseren Gott zu, dass er kam in der Person und dem Werk Jesus Christus? Und aus sich die ganze Sünde auf sich genommen. Er hat die Schläge gegen die Sünde an unserer Stelle auf sich genommen. Er hat den Tod für die Sünde geschmeckt, der uns zuteil werden sollte. Jesaja 53, 4 bis 5 sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und wie David hat Christus auch sich auf Gott verlassen für seine Stärke. In Vers 6 heißt es hier, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wenn Gott genug für David war, sollte der Herr nicht auch für uns genug sein, wenn wir Stärke brauchen. Und noch besser, wenn Christus selbst, wenn die Hilfe des Vaters genug für ihn war, um alle Not zu erdulden in seinem irdischen Dienst in Gethsemane und am Kreuz, sollten wir nicht auch den Vater suchen, und in ihm unsere Stärke und Hoffnung finden. Die Stärke des Herrn ist das, was uns dazu befähigt, Not zu erdulden. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Oder Psalm 22, 26. Wenn mir doch gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Oder Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wir finden Stärke in dem Herrn, alleine in ihm. Drittens betrachten wir, wie Christus gleiche Gnade erwiesen wird. In Samuel 30, 1. Samuel 30, 7 bis 15. David ist nun gestärkt durch den Herrn. Und er fragt nun den Priester Abjatar, um den Herrn zu befragen, zu sehen, was er als nächstes tun sollte. Was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll, um das hier zu überwinden? Und das ist ein großer Unterschied zwischen 1. Samuel 28, wo Saul die Hexe von Endor aussucht, und 1. Samuel 30, wo David den Herrn aussucht. Saul hat nichts vom Herrn bekommen. Er hat keine Visionen bekommen. Keine Priester, keine Propheten, die in der Nähe waren. Samuel war tot, deswegen, was tut Saul? Saul wendet sich zum Herrn. Nein, er geht eine heidnische Toten beschwören, um Antworten zu finden. In diesem Moment war das Königtum zu Ende und innerhalb von 24 Stunden war er tot, wie wir beim nächsten Mal sehen werden. Was macht David? Er sucht Gott. Er geht zum Priester, um dort Antworten zu finden. Er tut das Richtige, er sucht den Herrn und seine Führung, anstatt irgendeinen falschen Propheten oder jemand sonst. Und oft denken wir über Christus, als dass Christus drei Ämter hat. Er ist ein Prophet, er ist ein Priester und er ist ein König. Also in einer gewissen Weise sind viele Menschen in der Schrift, die auch diese Ämter aufweisen und die einen Typus darstellen auf Christus, wie sie uns zeigen, ansatzweise zeigen, wie der wahre Messias aussehen würde. David handelt königlich, wie Christus ein König ist. Und der Abiathar handelt priesterlich, wie Christus ein Priester ist. Also was tun sie? Sie fragen den Herrn, was sie tun sollen, und der Herr beantwortet es. Der Herr sagt David, jage den Amalekiter nach und du wirst alles wieder bekommen. Was sehen wir denn, was David tut? Er zeigt Christus gleiche Barmherzigkeit. Er weist zwei Arten von Menschen Gnade. Erstmal Gottes Volk gegenüber. Denk nochmal, das Volk hat gerade drei Tage gewandert. Die hatten keine Autos, keine Kutschen, die hatten kein Navigationssystem. Die sind nun an ihrer Heimat angekommen. Sie waren erleichtert, ein bisschen wieder heim. Und was finden sie? Ein Verrat. Eine verbrannte Stadt. Und als sie dann zurückkommen, sind die 600 Mann, die mit David waren. Achso, nee, es geht jetzt um, als sie den nachjagen, als sie an den Bach Besor kamen, da blieben sie zurück. Als Christen müssen wir erkennen, dass das Leben, das wir erdulden müssen, ist hart zu ertragen. Manchmal kann uns unser Eifer über diesen Moment hinwegführen, wenn wir schwach sind, aber manchmal sind wir einfach ausgebrannt und sind überwältigt von dem Gewicht des Lebens. Und David, der künftige König und militärische Führer, erkennt, dass diese 200 Männer nun völlig entmutigt sind. Sie können nicht noch mehr ertragen nach diesem Gewaltmarsch und dem Nachjagen der Feinde. Jetzt brauchen sie eine Erholung. Und einige von uns haben geistliche Kämpfe länger gekämpft, als wir zugeben wollen. Und wir brauchen auch Ruhe. Und es ist okay für uns, Ruhe zu suchen im Herrn, den Kampf für einen Moment zu verlassen und wieder erfrischt zu werden in der Gegenwart Gottes. Und was macht David? Er weist diesen erschöpften Männern Gnade. Er sagt nicht, reißt euch zusammen und wir gehen weiter, sondern ihr bleibt zurück. Ich und die 400 Mann werden weitergehen und an eurer Stelle kämpfen. Nicht nur handelt David hier als König sehr gnädig gegenüber Gottes Volk, sondern er erweist auch einem Ausländer Gnade. Nicht nur ein Ausländer, sondern ein Feind. Ein wirklicher Feind in der Weise, das Feind, also die in der wahrsten Bedeutung des Wortes Feind, als sie ihre Familien zurückholen wollen und dem Feind nachjagen, finden sie hier einen Ägypter und erweisen ihm Gastfreundschaft. Aber dieser ägyptische Mann war ein Teil der Räuber, die Ziklag überfallen und zerstört haben. Und ihr könnt euch vorstellen, in den Gedanken der Israeliten, dass sie ein schlechtes Gefühl bei allem haben, was mit Ägypten zusammenhängt. Für die ist Ägypten böse. Verfolgung, alles Schlimme, was sie erlebt haben, verbinden sie mit Ägypten. Und dieser Mann ist für sie eine Erinnerung an Sklaverei. Und an das Volk, das eben jetzt in dem Fall ihre Stadt zerstört hat. Es wird uns nicht gesagt, wie David, wie das Schicksal dieses Menschen war, aber er bat David, dass er ihn bewahrt vor dem Zorn seines Meisters, wenn er ihnen den Weg zeigt. Und David hat einem Feind Gottes hier Gnade erwiesen. Dieser Abschnitt hat so viele Christus-zentrierte Themen. Wir werden an das Gleichnis vom guten Samariter erinnert. Der Samariter war ein Feind Gottes. Die Samariter waren verachtet von den Juden. Sie versuchten einmal sogar das Wiederaufbauen des Tempels verhindern. Das war in Nehemia und Esra. In Nehemia waren das die Samariter auch, die da Feinde Israels waren. Und die Ägypter, und wie im Gleichnis vom Samariter dieser Gnade erweist, so erweist David hier königliche Gnade anstatt königliche Gerechtigkeit diesem Ägypter gegenüber. Ist das nicht auch das, was Christus für uns getan hat, Brüder und Schwestern? Gott hatte jedes Recht, über uns das Gericht zu verhängen, das wir gerechterweise verdienen. Aber Christus selbst, unser guter Hirte, unser großartiger Hohepriester, hat auf sich den Zorn Gottes auf sich genommen und hat uns wahre Gnade gezeigt in der wahrsten Bedeutung des Begriffes Wahrheit. Wie können wir einem solchen gnädigen Gott nur angemessen Dank erweisen? Und jetzt geht es hier um das Besiegen der Feinde des Herrn. Obwohl David hier Gnade erweist, diesem ägyptischen Mann gegenüber, so wird doch Gerechtigkeit vollführt, nämlich an dem Volk, das Siklag überfallen hat, wo auch die Beute genommen haben. Und als diese Feinde Gottes nun diesen großen Sieg feiern, denn das ist David, statt der große Militärstratege, sie haben nun alles von ihm genommen. Sie tanzen, sie feiern diesen großen Sieg. Und David stürzt sich in den Kampf. Es ist ein tagelanger Kampf. David und seine 400 Männer vollführen Gerechtigkeit, vollstrecken Gerechtigkeit in diesem Räubervolk. Alles, was geklaut, gestohlen worden war, vorher wird wieder gewonnen. Nur eine kleine Gruppe von 400 Mann besiegt diese große Armee und nur 400 Männer von dieser großen Armee können auf Kamelen entkommen. So geht David nun mit der Beute zurück zu denen, die zurückgeblieben waren. Und da ist eine gewisse Spannung, die da entsteht im Text von denen, die in den Kampf mitgezogen sind, sagten sie, wir möchten unsere Beute und die Leute, die nicht uns geholfen haben, sollen nichts bekommen. Vers 22. Da sprachen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Seht ihr, da ist ein gewisser Egoismus und ein gewisser Neid in diesen Männern. Die Besitztümer, um die diese Männer gekämpft haben, wollten sie nicht den Besitzern zurückgeben, sondern sie für sich selbst behalten. Aber David stellt sicher, dass diese 200 geschwächten Männer doch ihre eigene Beute wieder bekommen, ihren Besitz. Vers 23 bis 25. Da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder. Mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören, sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an, und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Nochmals, David als ein König demonstriert hier ein wahres Königtum. Er zeigt, was es heißt, ein König zu sein. Er erkennt, er erweist seinem eigenen Volk Gnade, die ins den Kampf ziehen, aber er sagt auch zu denen, die nicht mitkämpfen, ihr habt ein Recht, das zu bekommen, wofür wir gekämpft haben, was euch gehört. Erinnert auch an Jesus, die Arbeiter im Weinberg von Matthäus 20, Vers 1 bis 16, wenn ihr euch daran erinnert. Diese Arbeiter gehen in den Weinberg. Einige sind sehr früh eingestellt worden, am Morgen, einige in der letzten Stunde erst. Aber was passiert am Schluss? Der Weinbergbesitzer gibt jedem diesen gleichen Lohn, der ihnen zusteht. Und so sagt David, einige waren da vom Anfang bis zum Ende, aber es sind auch welche, die es erst zuletzt hatten. Aber die Beute sollte allen zuteil werden, gleichermaßen. Einige folgten Christus von dem Tag an dem er sie gerufen hat. Die Jünger, die mit Jünger geweint hatten, die mit Jesus aßen, die mit ihm gedient haben, die so nahe bei ihm waren, wie es nur möglich war. Und sie haben ihren Lohn bekommen, aber auch Leute wie der Verbrecher am Kreuz, der Schächer am Kreuz, der in seiner letzten Stunde, auch er wurde gerettet. Ihm wurde Gnade zuteil. Und wahrlich, am Ende des Tages, alles, das unser ist, ist auch des Herrn. Diese Männer waren egoistisch, dass sie ein Recht haben auf diesen Besitz der anderen. Und David erkennt es und verteilt es aber gerecht. Und es hört dort nicht auf, aber David macht gewiss, dass sein Stamm, der Stamm Juda, es auch bekommt Anteil an dieser Beute. Nämlich an die Orte, wo er auch Zuflucht fand in seiner Flucht vor Saul, all die bekommen auch einen Teil der Beute. Eine Großzügigkeit, die uns erwiesen wird, soll uns auch ermutigen und ermuntern, selbst großzügig zu sein. Auch die Gemeinde soll dem Volk zurückgeben, der Gemeinde zurückgeben. Wir sollen keine Mönche werden und alles abgeben, aber wir sollen großzügig mit dem sein, was wir bekommen haben von Gott und es der Kirche auch zuteil werden lassen, dass Gottes Volk auch gedient werden kann, dass sie lieben, erwachsen können in der Liebe zu Gott und dass wir mehr Seelen auch in das Königreich Gottes führen können durch das Lehren und Predigen des Wortes. Und dieser Abschnitt letztlich gibt es uns einen Einblick in Christus Königtum über alle Dinge. David wusste, was es heißt, Stärke zu finden in dem Herrn. Wir auch finden Stärke in unserem Herrn, der uns erlöst hat von unserer Sünde, der uns befreit hat von unserer Knechtschaft. David wusste, was es heißt, Gnade zu erweisen, denen nicht nur seinem Volk, sondern auch seinen Feinden, selbst als Christus auch Gnade erwiesen hat, seinem eigenen Volk und seinen Feinden. Bevor wir uns zu Gott wendeten, waren wir Feinde Gottes, aber er erweist uns seine Gnade. David wusste von wahrer Gerechtigkeit. Er hat Gerechtigkeit verübt gegen seine Feinde, indem er sie vernichtet hat. Und so wird auch Christus zurückkommen und Gerechtigkeit verüben an seinen Feinden. Das wird er tun. Und David gab die Beute dem ganzen Volk, das mit ihm gekämpft hat, und auch denen, die zurückgeblieben sind. Und auch Christus selbst, der große Hohepriester und König der Könige, unser Herr der Herren, gibt uns frei und gnädig und willig all die Reichtümer seiner Erlösung. Sie sind uns frei zugänglich in Christus. Lasst uns damit nun vor ihn kommen, mit diesem Wissen. Himmlischer Vater, Herr, wir sind sprachlos gegenüber der Güte, die du deinem Volk erweist. Wir sind so dankbar, dass du uns deine Schrift aufschließt. Lass uns die Linien der Erlösung in deiner Schrift erkennen, in deinem Wort. Und das, was du uns gegeben hast. Danke, dass wir Christus sehen dürfen, in denen, die du uns hier hinstellst in deinem Wort. Wir danken dir für die Gabe, die du uns gegeben hast. Und den Preis, der gezahlt wurde, der Sieg, der in unserer Stadt errungen wurde. Wir sind schuldige Knechte all unserer Tage, hier in dieser Zeit und für alle Ewigkeit. In Christi Namen beten wir. Amen.